Wunderschönen guten Nachmittag. Ich freue mich, dass doch auch einige kommen konnten, trotz dem vollgepackten Tag oder beziehungsweise der vollgepackten Woche, die wir schon erlebt haben, zum Thema natürliche Körperpflege selbstgemacht. Ich hoffe, dass es doch etliches zum Dazulernen gibt und dass es uns alle auch motiviert, Dinge auszuprobieren zu Hause mit einfachen natürlichen Zutaten und Inhaltsstoffen. Wenn wir solche Arten von Workshops machen, kommt immer wieder die Frage auf, warum sollte ich mir eigentlich all diese Mühe machen und eine eigenen Seifen und dergleichen herstellen, wenn ich doch im Geschäft für nur 50 Cent mir ein Stück Seife kaufen kann. Ich habe mal drei Punkte aufgeschrieben, warum ich persönlich glaube, dass es doch lohnenswert ist, darüber nachzudenken, die eigenen Dinge herzustellen. Ein Grund, der erste, den ich hier auflisten möchte, ist, Dinge selber herzustellen, bereitet äußerst viel Freude. Und ich glaube, wir können da alle übereinstimmen. Wir bevorzugen alle eine selbstgekochte Mahlzeit, statt einfach nur eine Dose zu öffnen oder den Mikrowellenknopf zu drücken, oder? Dann als zweites würde ich einen Punkt auch erwähnen wollen, der mir persönlich einer der Gründe ist, warum ich gerne Dinge selber herstelle, ist, dass der Kreativität keine Grenzen gesetzt sind. Man kann so vieles ausprobieren und experimentieren. Als wir damit begonnen haben und ich Rezepte hier und da gesehen habe, wollte ich es ausprobieren und die Küche hat sich dann 3 Monate lang in ein Labor verwandelt, wo gemischt und gemixt wurde und ausprobiert. Und mein lieber Mann war dann das Versuchskaninchen. Einige Sachen waren nicht so toll, die wurden dann sofort wieder rausgestrichen. Aber andere Dinge haben sich mittlerweile sehr gut bewährt. Und Ben sagt jetzt schon, also Seife kaufen werden wir auf jeden Fall nicht mehr. Die selbstgemachte ist so viel schöner. Ich habe auch schon als Jugendliche viel ausprobiert, weil ich doch immer recht empfindliche Haut hatte und sehr stark reagiert habe auf Dinge. Da wurde ich dann als Versuchskaninchen oft eingesetzt, indem ich Dinge ausprobiert habe, irgendwelche Lotionen und Cremes. Und meistens konnte ich innerhalb von nur 24 Stunden sagen, ob da irgendwelche Chemikalien und dergleichen drin waren. Das hat sich dann schon gezeigt. Und so habe ich angefangen, Brennnessel zu kochen und zu mixen und mir das in meine Haare zu schmieren, Erdbeeren zu zerdrücken und im Gesicht eingerieben. Und eines Tages habe ich mal gehört, dass Zwiebeln sehr gut sind für die Haut. Fördern die Durchblutung, entfernen alte Hautzellen und ich dachte, oh, das klingt gut. Habe ich dann auch ausprobiert, weil es sehr einfach. Aber einmal und nie wieder. Ich habe 3 Tage lang dann nach Zwiebeln gestunken und ich konnte dem nicht entfliehen, ob unter der Bettdecke oder wo auch immer. Selbst mein Bruder sagte mir, du riechst ja wie ein herumwandelnder Hamburger. Aber so lernt man halt. Und der dritte und für mich wichtigste Punkt, warum eigene Körperpflegeprodukte herstellen, ist, dass wir selber dann bestimmen können, was hineingeht. Und wir können es auch auf unsere Bedürfnisse abstimmen. Was für meine Haut gut ist, muss nicht für deine oder deine Haut gut sein. Bevor wir mit dem praktischen Teil beginnen, dachte ich, ist es gut, dass wir vielleicht ein bisschen auch unsere Haut uns anschauen, weil ich stelle immer wieder fest, in der Gesundheitsarbeit, es sagen, das ist schlecht, lass es sein oder dies ist gut, das sollst du tun. Wenn wir verstehen, wie unser Körper arbeitet und funktioniert, dann ist es, aha, deswegen ist dies nicht gut für mich. Deswegen sollte ich dieses tun. Und deswegen lasst uns einen Augenblick einen Blick auf unsere Haut werfen. Unsere Haut ist ein Organ. Und nicht nur irgendeins, sondern das größte Organ, was wir haben. Die Haut von einem Erwachsenen wiegt im Durchschnitt 4 Kilogramm. Das ist ganz schön viel. Und wenn man die Haut quasi abziehen würde und auf einer Fläche ausbreiten würde, würde das eine Fläche von 2 Quadratmetern bedecken. Also es ist riesig, deswegen das größte Organ. Jetzt möchte ich mal, dass wir uns den Vorderarm anschauen und ein Quadrat von einer Seitenlänge von 2,5 cm uns bildlich draufmalen. Einfach, dass wir uns das mal vorstellen und vor Augen haben. Wer noch Englisch? Brother Joel, if you'd like to join us, there's one English translation or is it Danish? Oh, sorry. Okay, dann machen wir weiter. 2,5 cm Seitenlänge. In diesem kleinen Quadrat mit einer Seitenlänge von 2,5 cm finden wir 650 Schweißdrüsen, 30 Blutgefäße im Durchschnitt, 6000 Pigmentzellen und mehr als 1000 Nervenenden. Ist das nicht immens? Das zeigt uns, wie vollgepackt unser Schöpfer uns hat und wie wunderbar wir geschaffen sind. Und das stellen wir uns jetzt mal auf die 2 Quadratmeter Fläche vor. Das ist immens. Unsere Haut ist im Durchschnitt 2 mm dick. Am dünnsten natürlich sind unsere Augenlider und unsere Lippen. Und am dicksten ist die Haut an unseren Handflächen und auch unsere Fußsohlen. Unsere Haut erneuert sich alle 28 Tage. Wusstet ihr das schon? Nicht nur die Schlangen, die sich häuten, wir auch. Aber statt auf einmal geschieht das mit einer Hautzelle mit Mal. Das ist pro Minute ca. 30 bis 40.000 Hautzellen, die wir verlieren. Und in der gesamten Lebenszeit ergibt das 40 Kilogramm an Hautschuppen. Ziemlich viel, oder? Und wir wundern uns immer, wo der gesamte Hausstaub herkommt. Unsere Haut ist nicht nur irgendein Organ, sondern sogar ein Atmungsorgan. Ich habe es geliebt, als Kind meine Hand in eine Plastiktüte zu stecken, die so zuzuschnüren und dann zuzuschauen, wie sich Wassertropfen dort ansammeln, das Kondenswasser, also dass die Haut wirklich atmet. Die Haut scheidet aus, aber nimmt auch auf. Und das wollen wir unterstützen mit der natürlichen Körperpflege und nicht unterdrücken. Kliniken, die sich auf Verbrennung spezialisieren, sagen, dass wenn 2/3 der Haut und mehr verbrannt sind, stirbt der Mensch. Einfach, weil, wie gesagt, die Haut ist ein Atmungsorgan, das heißt, der Körper erstickt quasi und es kommt zu einem immensen Flüssigkeitsverlust. Das zeigt, wie bedeutsam unsere Haut ist. Unsere Haut ist also ein starkes Absorptionsorgan, Aufnahmeorgan, und das wird in der medizinischen Welt ja auch sehr viel genutzt für transdermale Medikamente, also Medikamente, die nicht oral eingenommen werden durch den Mund oder Spritzen, sondern die auf die Haut aufgetragen werden. Zum Beispiel Morphinpflaster. Vielleicht hat der eine oder andere das schon mal gehört. Zur Schmerzbehandlung wird einfach ein Pflaster auf die Haut gedrückt. Und das wird dann über die Haut aufgenommen, geht ins Blutsystem und verteilt sich dann im ganzen Körper. 60%, was wir auf die Haut geben, wird auch in den Körper aufgenommen. Deswegen, was drauf geht, geht auch rein. Wichtig, dass wir uns das merken. Und unser Gesicht kann Substanzen sogar 20 Mal schneller aufnehmen als andere Körperteile. Und gerade das Gesicht bekommt ja viel von diesen sogenannten Kosmetikprodukten ab. Weil unsere Haut nun das größte Organ ist, kann es auch Schadstoffe in großen Mengen aufnehmen. Nicht nur über die Lunge und den Verdauungstrakt nehmen wir Schadstoffe auch, sondern halt auch über die Haut. Und dann gelangt es in jede Körperzelle. Zum Beispiel, wenn ich mir jetzt ein ätherisches Öl nehmen würde, mir es auf meine Haut schmieren würde, könnte man innerhalb von ein paar Stunden schon Spurenelemente davon in den Nieren vorfinden. So schnell geht das. Trotz alledem tendieren wir dazu, wenn es um Hautpflege geht, mehr reaktiv statt proaktiv zu sein. Das heißt, wenn wir Hautprobleme haben oder unsere Haut wird trocken, dann müssen wir plötzlich was tun, statt unsere Haut im Vornherein zu pflegen und darauf aufzupassen. Ich möchte jetzt einfach mal ein paar Faktoren nennen, die unsere Hautgesundheit beeinflussen. Viele davon sind uns bekannt, aber es ist immer wieder gut, das in Erinnerung zu rufen. Zum Beispiel, was brauchen wir? Sehr viel Flüssigkeit. Jede Zelle im Körper besteht aus Wasser. Unser gesamter Körper ist 60-70% Wasser. Deswegen müssen wir es einnehmen, um unsere Zellen zu versorgen. Jedes Mal, wenn wir mit den Augen zwinkern, wenn wir atmen, wenn wir sprechen, verlieren wir schon Wasser und wir müssen es wieder auffüllen. Ich persönlich merke es sehr stark, dass wenn ich ausreichend trinke, brauche ich keine Cremes und Lotions oder was auch immer. Eigentlich ist unser Körper in der Lage, genügend Fett, sag ich mal, zu produzieren, um unsere Haut geschmeidig zu halten. Aber weil wir es teilweise verlernt haben, und genügend Wasser zu trinken und auf andere Faktoren zu achten. Manchmal ist es natürlich auch wetterbedingt. verliert unsere Haut diese Eigenschaft. Und wenn wir ständig jeden Tag irgendeine Creme auf unsere Haut schmieren, gewöhnt sich unser Körper daran und die Drüsen hören dann auf, eigenes Fett zu produzieren, weil sie merken, es ist nicht notwendig. Rauchen, einfach vielleicht mal Interesse halber, die Haut einer 40-jährigen Raucherin entspricht der Haut einer 60-jährigen Nichtraucherin. Ganz interessant, also wenn man 20 Jahre jünger ausschauen will, weiß man also, was man tun kann. Dann natürlich gute Ernährung, können wir nicht ins Detail gehen, aber gute Ernährung gibt gutes Blut und das Blut ist es, was unsere Hautzellen versorgt. Was gibt es noch? Bewegung natürlich, um Giftstoffe abgeben zu können über unsere Hautporen, auch äußerst wichtig und viele andere Sachen, aber das einfach nur mal so ganz kurz zusammengefasst. Jetzt möchte ich, dass wir uns in unseren Gedanken einmal vorstellen, wie sieht unsere morgendliche Routine im Badezimmer aus. Wir stehen auf, werden wach, gehen ins Bad, duschen uns vielleicht mit irgendeinem frisch belegenen Duschgel, dann waschen wir unsere Haare mit Shampoo, vielleicht noch eine Haarspülung hinten dran, dann vielleicht irgendein Gesichtsreiniger oder eine Gesichtscreme, wer weiß, ob noch irgendein Make-up dazukommt und dergleichen. Dann ein Deodorant, Parfüm und. Und innerhalb von 15 Minuten haben wir uns schon einen Riesenberg an Substanzen und auch Schadstoffen, Chemikalien ausgesetzt. Und das, obwohl der Tag gerade mal begonnen hat und wir das Haus noch nicht mal verlassen haben. Das heißt, wir haben noch keine Autoabgase eingeatmet. Wir haben noch nichts gegessen, wo irgendwelche Konservierungsfarb- und Aromastoffe drin sind. Wir haben noch nicht mit irgendwelchen Putzmitteln gearbeitet, wo auch Schadstoffe und Chemikalien drin sind, kein Zigarettenrauch und dergleichen. Und das geschieht jeden Tag. Wäre ja alles nicht so schlimm, wenn es alles etwas Gutes wäre. Aber 90% von all den normalen Körperpflegeprodukten, die wir kaufen, wurden nie getestet oder überprüft auf ihre Wirkung auf die menschliche Gesundheit. Wenn es irgendwelche Studien gibt, sind es meistens Kurzzeitstudien und Tierversuche, aber der Langzeiteffekt auf uns Menschen, da hat keiner eine Ahnung, was es eigentlich bewirken kann. Ein Drittel aller Pflegeprodukte enthalten mindestens ein, wenn nicht sogar mehrere, Substanzen, die als mögliche Krebsauslöser im Menschen klassifiziert werden. In den USA und Kanada muss laut Gesetz nur die Inhaltsstoffe auf dem Etikett aufgezeichnet werden, die mehr als 1% vom Gewicht her der Lotion oder der Substanz ausmacht. Ich bin mir nicht sicher, wie es in Europa ausschaut. Ah, da gibt es bestimmt auch interessante Zahlen dazu. Aber ich möchte einfach mal kurz ein Beispiel dazu geben. Stellt euch vor, ich habe hier irgendeine schöne Creme und Lotion. Das ist genau 100 Milliliter hier drin. Und jetzt habe ich hier so ein Parfüm-Testerfläschchen. Das ist genau 1 Milliliter. Ich habe es gecheckt. Und ich habe nun diese Creme hier und ich biete sie jedem an im Raum. Wer mag, kann sie kostenlos haben. Aber ich muss 1 Milliliter von einer Substanz hinzufügen, damit es extra feuchtigkeitsspendend und pflegend ist. Das einzige Problem mit dieser Substanz ist, dass Versuche gezeigt haben, dass es Ratten Krebs auslösen kann. Aber es muss halt sein. Dadurch wird es extra schön und geschmeidig und. Wer wäre dann noch bereit, dieses Fläschchen an Creme freiwillig zu nehmen und zu verwenden? Ich sehe nur Köpfe schütteln. Mir wird es genauso gehen. Man denkt, 1%, was ist schon das? Aber 1% kann ziemlich viel sein, wenn es ernsthaft ist. Dann denken wir, na gut, okay, davon bleibe ich fern. Jetzt kaufe ich nur noch, was ein grünes Etikett mit gelber Blume hat und wo drauf steht, natürlich oder Hypoallergen. Es gibt aber gar keine rechtlichen Festlegungen, was eigentlich Hypoallergen definiert oder natürlich. Was bedeutet das? Wenn das Unternehmen, die Fabrik denkt, dass ihr Produkt durchschnittlich den anderen Produkten überragt und gesünder oder besser ist, dann können sie schon Hypoallergen oder natürlich draufschreiben. Eine Frau, mit der ich viel im Kontakt bin in Australien, die unwahrscheinlich viele Allergieprobleme hat, Sie rief mich eines Tages an und sagte, oh Jana, nach dem Vortrag habe ich im Geschäft dann nur noch nach Waschpulver geschaut, wo Hypoallergen draufsteht. Aber ich kriege immer noch meine allergische Reaktion. Jetzt kaufe ich schon die teuren Produkte und das macht immer noch keinen Unterschied. Warum? Weil Hypoallergen nicht wirklich etwas bedeutet. Wusstet ihr, dass die Kosmetikindustrie, entschuldigt bitte, eine der größten, eine der größten Industrien ist und mehr Geld für Werbung aufbringt als irgendein anderer Industriezweig? Ich war erstaunt, weil ich dachte, die Lebensmittelindustrie, die wird bestimmt viel Geld für Werbung aufbringen. McDonald's, nur angefangen damit. Aber nee, die Kosmetikindustrie. Jetzt habe ich hier mal ein paar Inhaltsstoffe, auf die wir achten sollten, wenn wir einkaufen gehen, die wir vermeiden sollten. Wer Stift dabei hat, kann es gerne mit aufschreiben. Das erste, was ich erwähnen möchte, ist eine Substanz, die nennt sich Phthalate. Das wird P-H-T-H-A-L-A-T geschrieben. Das Problem ist, dass diese Substanz meistens unter dem Namen Duftstoff vorkommt. Und wenn wir mal überlegen, was gibt es heutzutage noch ohne Duftstoff? Selbst zum Beispiel Cremes und dergleichen, die als geruchsneutral verkauft werden, haben irgendwelche Duftstoffe zugefügt, um sie neutral riechend zu machen. Und ich weiß nicht genau, wie es hier in Deutschland ist. In Australien ist es ziemlich kompliziert, überhaupt duftfreie Dinge zu bekommen. Angefangen vom Toilettenpapier, was duftet, über Müllsäcke, über Taschentücher, Babywindeln und. Es ist äußerst schwer. Ich habe einen Mann kennengelernt, der mir von seiner Frau erzählt hat, dass wenn sie nur im Supermarkt dort entlang geht, wo das Waschpulver in den Regalen steht, ist es ihm schon mehrmals passiert, dass sie umgefallen ist, bewusstlos geworden ist von den Duftstoffen, dass er sie über die Schulter packen musste, nach draußen bringen musste, damit sie frische Luft atmen kann. Soweit kommt es heutzutage schon. Was ist dieses Problem mit diesen Duftstoffen? Diese Duftstoffe wirken wie künstliche Hormone. Und das ist besonders wichtig für uns Frauen, weil wir sind ja wie eine Hormonfabrik. Wichtig aber auch für die Männer, die mit uns auskommen müssen, mit unseren Hormonen und dementsprechenden Gemütsschwankungen. Vielleicht noch als Information dazu, in einer ausgewählten Testgruppe, da wurden einfach Menschen ausgewählt, die untersucht wurden auf Phthalate. Und es wurde festgestellt, dass die große Mehrheit von diesen Menschen zu jeder Zeit, das heißt 24 Stunden, rund um die Uhr mehrere von diesen Phthalaten im Urin vorfanden. Okay, künstliche Hormone. Was bedeutet das? Ich möchte das einfach ganz einfach veranschaulichen, wie wir uns das vorstellen können. Unser Körper besteht aus Millionen und Milliarden von Zellen und jede Zelle ist wie ein Haus. Jedes Haus hat eine Tür, dass man hineingehen kann. Und in unsere Zellen dürfen nur gewisse Substanzen hineingehen, unter anderem die Hormone. Damit die Hormone in die Zelle, in das Haus eintreten können, brauchen sie einen Schlüssel, um die Tür zu öffnen. Jetzt kommen da die künstlichen Hormone daher. Die besitzen einen Schlüssel, der fast identisch ausschaut zu dem Schlüssel der normalen Körperhormone. Damit können sie sich auch durch die Tür einschleichen und somit falsche Botschaften aussenden. Zelle tut dies, beginnt das zu produzieren, hör auf mit dies und jenem und bringt dadurch unseren normalen Körperhaushalt und Hormonhaushalt durcheinander. Und das verursacht dann ganz schnell Probleme. Einfach nur um ein paar zu nennen, kann es zu Unfruchtbarkeit kommen, verfrühte Pubertät, Dinge wie Brustkrebs, Geburtsschäden und dergleichen. Zudem kommt hinzu, dass ungefähr 95% aller Duftstoffe aus Petroleumprodukten hergestellt wird, von denen viele bekannt dafür sind, dass sie krebsauslösend sind und dass sie auch zu Lungen-, Gehirn- und Nervenschäden führen können. Einige Substanzen, die sich üblicherweise in unseren Kosmetikprodukten befinden, sind weltweit eigentlich als gefährliche Abfallprodukte bekannt. Nur mal, um euch ein Beispiel zu geben, das müsst ihr euch nicht unbedingt aufschreiben, weil das ist in Amerika der Fall. Das nennt sich Paradichlorobenzin. Das ist eine krebserregende Substanz, die in Pestiziden verwendet wird. Und auf Pestiziden muss es auch als aktiver Inhaltsstoff aufgelistet werden. Interessanterweise kommt es auch sehr viel in Raumsprays, so was man in Toiletten und dergleichen hat, vor. Und dort muss es nicht einmal auf dem Etikett erwähnt werden. Warum, kann ich auch nicht so sagen. Viele Probleme, denen wir heutzutage ausgesetzt sind, wie zum Beispiel Asthma, Migräne, Hyperaktivität, Hautausschläge, Depression bis hin zu epileptischen Anfällen, wurde eine gewisse Verbindung mit synthetischen Duftstoffen gefunden. Ich will nicht sagen, dass alle diese Probleme damit verbunden sind, aber es gibt gewisse Verbindungen, die aufzeigen, dass dort wirklich auch ein Zusammenhang bestehen kann. Einfach nur ein Beispiel zu geben, eine Frau, die zu diesem Workshop kam in Australien, die an chronischem Heufieber und chronischer Nasennebenhöhlenentzündung litt. Diese Frau hat gesagt, mir geht es so miserabel, ständig läuft mir die Nase, meine Augen treten, ich muss Medikamente nehmen, ich gebe jeden Monat hunderte Dollar aus, um natürliche Hautpflegeprodukte zu kaufen und mir geht es immer noch dreckig, ich habe immer noch die ganzen Symptome. Als sie gelernt hat, wie sie Dinge selber herstellen kann, ist sie nach Hause gegangen, hat ihre eigene Seife, ihre eigenen Waschpulver und dergleichen hergestellt und ich habe sie Wochen später getroffen und habe sie gefragt, wie geht es dir? Und ich hatte ihr auch ein paar Tipps in Bezug auf Ernährung und dergleichen gegeben. Und sie sagte mir, dass sie jetzt absolut gar keine Symptome mehr hatte. Das heißt, sie konnte klar blicken, sehen, hatte nicht mehr die ständige Nasenlaufen und brauchte nun nicht mehr ihre Medikamente und dergleichen nehmen. Es war eine schöne Erfahrung, das zu sehen, was für einen starken Einfluss doch diese kleine Veränderung hatte in ihrem Leben. Thema Weichspüler. Weichspüler ist eines der toxischen Produkte, die für den täglichen Haushalt verwendet werden. Es gibt sogar Forscher, die eine Verbindung vermuten zwischen dem plötzlichen Kindstod und der Benutzung von Weichspülern. Und als ich das gelesen habe, möchte ich einfach nur jede junge Mutter dazu ermutigen, so lieb ihr es auch meint, für das Kuschelkissen vom Kleinkind oder vom Baby Weichspüler zu verwenden, lasst es sein. Es gibt eine ganz einfache Alternative, die man nehmen kann, indem man Essig in den letzten Spülgang mit hineingibt. Essig macht die Wäsche wirklich weich. Einige mögen jetzt denken, oh, aber ich möchte nicht, dass meine Kleidung nach Essig stinkt. Keine Bange, wenn die Wäsche dann trocknet, verfliegt auch der Essigduft und die Wäsche bleibt schön weich. Eine weitere Substanz, wo wir ein Achtungszeichen dazu schreiben sollten, sind die Parabene. Parabene werden als Konservierungsstoffe verwendet und wirken wie ein künstliches Östrogen. Da sollten wieder die Alarmglocken klingeln, wieder was mit Hormonen. Und das Schlimme mit diesem Paraben ist, dass es auch in der Muttermilch vorhanden sein kann. Das heißt, selbst wenn wir unseren Kindern nicht diese ganzen Produkte geben, aber wenn wir es selber anwenden, kann es doch noch aufs Kind übertragen werden. Dann Petroleumprodukte, wir hatten schon mal Petroleum kurz angesprochen. Das wird aus Erdöl hergestellt und ist vielleicht gut für einen Automotor, aber nicht für unsere Haut, weil es eben eine ganz fremde Substanz ist für unsere Haut, die damit nichts anzufangen kann. Und was Petroleum tut mit unserer Haut, ist, dass es die Poren blockiert. Das heißt, unsere Haut kann nicht atmen, keine Giftstoffe ausscheiden und dergleichen. Wir haben gesagt, wir wollen unsere Haut unterstützen und nicht unterdrücken. Es wird oft als billige Salbengrundlage verwendet. Vaseline ist ein solches Produkt. Wir werden heute eine pflanzliche, selbstgemachte Alternative dazu kennenlernen. Titandioxid. Das ist eines der weißesten Substanzen, die es überhaupt gibt. Wird daher viel in Zahnpastas verwendet und auch in vielen weißen Seifen. Wenn ihr euch zum Beispiel dieses Stück Seife anschaut, das ist eine Naturseife und sie ist nicht strahlend weiß, ja? Weil sie ohne Teil dieser Substanz ist. Titandioxid, da zeigen einige Studien auf, dass es auch eine krebserregende Wirkung haben kann. Das nächste ist Aluminium. Wo finden wir Aluminium? Deos, genau. Deodorants, Deo-Rolle, Deo-Sprays, was auch immer. Aluminium ist meistens drin und es ist sehr schwer, welche ohne dem zu finden. Warum ist Aluminium in diesen Produkten vorhanden? Genau, es blockiert.
Ich habe vor kurzem eine Studie gelesen darüber, dass also vermutet wird, dass Aluminium für Alzheimer-Kranke oder den Auslöser der Alzheimer-Krankheit ist.
Ja, eine Verbindung zwischen Alzheimer und Aluminium, ja, das ist wirklich so. Aluminium, wie bereits gesagt, blockiert die Schweißdrüsen. Ja, das ist auch eine Aluminiumverbindung. Mhm. Okay, wiederholen. Also, was gerade gesagt wurde, dass in diesen Kristallsteinen, die oft als Alternative angesehen werden, wenn man mal schaut, woraus sie bestehen, das ist eine Aluminiumverbindung. Aluminium ist auch ein starkes Metallöstrogen, schon wieder die Hormone, die mit Leidenschaft gezogen werden. Es ist ein Gentoxin. Und in einer Studie wurde auch eine vermehrte Ansammlung von diesem Aluminium bei Frauen in der äußeren Region der Brust festgestellt. Interessant, nahe zur Achselhöhle, wo das Deodorant angewandt wird. Und gerade da befinden sich ja auch viele Lymphdrüsen, die dafür ganz entscheidend sind, dass sie Giftstoffe ausscheiden können. Und wir wollen das nicht unterdrücken, sondern helfen, dass unser Körper das loswerden kann. Aluminium kann DNA-Veränderungen verursachen und auch Genmutationen und damit viele Probleme auslösen. Wir werden heute ein eigenes Deodorant herstellen. Einfache Zutaten, 24 Stunden plus. Das nächste, Propylenglykol. Wir sind fast durch mit diesen Inhaltsstoffen. Propylenglykol. Was haben Säuglingsfeuchttücher und Flugzeugfrostschutzmittel gemeinsam? Genau diese Substanz, Propylenglykol. In der Kosmetikindustrie wird es als Feuchtigkeitsspender verwendet, aber in Wirklichkeit ist es ein industrieller Frostschutz, eine Frostschutzflüssigkeit. Wo finden wir es? Wir finden es unter anderem in Dingen wie Make-up, Styling-Mousse, Mascara, Aftershave, Schaumbäder, Deodorants, Shampoos, Haarfärbemittel und. Industriell wird es verwendet als Frostschutzmittel, Bremsenflüssigkeit in Tinten, Reifenabdichtungsmittel und Weichspüler. Eine weitere Substanz, die vielen wahrscheinlich auch geläufig ist, Sodiumlauryl-Sulfat, SLS auch kurz genannt. Diese Substanz ist nichts anderes als ein Schaumbildner. Und wir sind so geprägt, wenn es viel Schaum und Blasen macht, dann muss es auch schön sauber und reinigend sein, oder? Ob dem wirklich so ist, ist fragwürdig. In Untersuchungslaboren, wo Produkte und Kosmetikartikel untersucht werden, wird Sodiumlauryl-Sulfat als Standard-Hautirritant verwendet. Interessant. Es hat degenerative Auswirkungen auf unsere Zellwände und sammelt sich auch im Körpergewebe an. Industriell wird es als Garagenbodenreiniger verwendet, Motoren, Endöler und Autowaschseifen. Wir finden es in allem heutzutage, von Duschgels angefangen über Shampoos bis hin zur Zahnpasta. Dann Natriumfluorid, nicht verwechseln mit Natriumchlorid, das ist nur normales Kochsalz. Es geht uns um das Fluorid. Das wird als Rattengift und Insektizid verwendet, aber auch in unseren Zahnpasten. Und ich habe in einem Buch über natürliche Körperpflege gelesen, dass pro Jahr ein Kind im Durchschnitt eine Tube Zahnpasta verschluckt. Und am Anfang dachte ich, na, das ist ein bisschen hochgegriffen. Aber dann habe ich mal darüber nachgedacht und habe gedacht, stimmt. Ich erinnere mich auch noch daran, wenn die Zahnpasta so süß schmeckt und mit richtigen Erdbeer und Orange, habe ich auch nicht eingesehen, warum man das ausspucken soll, wenn es doch so gut schmeckt und man es einfach runterschlucken kann. Zahnpasta werden wir heute ansprechen. Gut, soweit dazu. Damit uns nicht allen schlecht wird, machen wir lieber weiter. Heute wollen wir Seife zusammen machen. Und da wird es nun natürlich ganz praktisch werden. Wir haben schon etliche Dinge auch vorbereitet dazu. Was benötigen wir, um Seife herzustellen? Seife, chemisch betrachtet, ist nichts anderes als eine Art von Salz. Und man braucht dazu eine basische Lösung und eine säurebildende Lösung. Die säurebildenden Substanzen, die wir verwenden werden heute, sind nichts anderes als Öle und Fette, weil diese ja aus Fettsäuren bestehen. Was für Öle kann man dafür verwenden? Es gibt ein Grundrezept dort in den Unterlagen, gleich auf der ersten Seite, was wir heute machen werden. Die Grundlage dafür ist Kokosfett. Kokosfett macht die Seife schön hart und fest und gibt auch ordentlich Schaum ohne Sodiumlauryl-Sulfat. Da gibt es natürlich verschiedene Varianten. Hier ist eine biologische, die man hier vor allem in Deutschland und auch in Österreich in Gesundheitsgeschäften findet. Ansonsten habe ich in Deutschland auch dieses gefunden, ein ungehärtetes Kokosfett, was man in Supermärkten finden kann. Dann kann man noch andere Öle nehmen. Ich nehme dann auch immer ein flüssiges Öl dazu, wie zum Beispiel Olivenöl. Olivenöl ist ja auch bekannt dafür, dass es sehr hautpflegend ist, sehr milde für die Haut, auch für Leute, die sonst Probleme haben mit Seifen. Da ist Olivenöl schön pflegend. Es gibt unendlich viele andere Möglichkeiten. Man kann Avocadoöl nehmen, Shea-Butter, Kakaobutter, Rizinusöl. Rizinusöl ist auch ein ganz tolles Öl für Seifen, besonders für Shampoo-Seifen und Rasierseifen, weil es einen extra dicken Schaum macht. Also auch eine ganz schöne Angelegenheit. Wir haben einfach das Rezept, Grundrezept aus Kokos und Olive heute. Das Kokosfett habe ich schon auf der Herdplatte erwärmt, sodass es schmilzt. Einfach nur auf niedriger Stufe, sodass es flüssig wird. Und auch das andere Öl habe ich schon abgewogen. Es ist wirklich gut, dass man eine Waage hat, wo man das genau abwiegen kann. Weil wenn man zu viel oder zu wenig hat, kann die Seife sonst zu flüssig oder zu hart werden und das wollen wir nicht. So gebe ich einfach das restliche Öl dazu. Das erwärme ich nicht, weil ich es nicht unnötigerweise erhitzen möchte. Und füge das einfach später hinzu, wenn das andere Öl bereits geschmolzen ist. Damit haben wir eine der Grundsubstanzen bereits fertig. Und als nächstes brauchen wir die basische bzw. alkalische Substanz. Und dafür werden wir jetzt eine Lauge anrühren. Auch für diese Lauge verwenden wir Natriumhydroxid, das ich auch gleich zeigen werde. Natriumhydroxid bekommt man in Apotheken hier in Deutschland. Bei uns in Australien bekommt man es in jedem Supermarkt. Wenn man hier zur Apotheke geht, sollte man erwähnen, wozu man es verwendet, weil die Apothekerin einen komisch anschauen könnte und fragt, ob man damit Bomben bauen will. Was wir natürlich nicht wollen. Natriumhydroxid schaut wie ein weißes Pulver oder kleine weiße Kügelchen aus. Und ist im trockenen Zustand harmlos, aber sobald es mit Wasser vermischt wird, ist es eine sehr starke Lauge und kann so ätzend auf der Haut wirken in diesem Zustand. Deswegen müssen wir da ein bisschen vorsichtiger mit sein. Und gerade wer Kinder hat zu Hause, nicht, dass sie denken, das ist weißer Zucker, deswegen gut wegstellen, gut verriegeln. Ich habe hier auch schon das Wasser abgemessen, womit wir das jetzt verflüssigen werden. Bevor ich das mache, zeige ich einfach, was für Sicherheitsvorkehrungen man trifft und normalerweise machen sollte. Ich persönlich sehe mir zu, dass ich Gummihandschuhe dabei habe und sie mir anziehe, dass falls, wenn ich es mische und ein Spritzer auf meine Haut kommt, dass es mir nicht irgendwelchen Schaden tut. Ich mache jetzt schon seit ein paar Jahren Seife, auch in riesigen Mengen, und mir ist da noch nie was beim Seifemachen passiert, aber es ist immer besser, sicher zu sein, als nicht vorsichtig genug. Ich habe hier sogar eine Brille mit, es schaut jetzt aus wie im Labor, wortwörtlich. Die bekommt man ja in jedem Baumarkt. Wofür das? Falls, wieder Sicherheitsvorkehrung, irgendein Spritzer in mein Auge kommen sollte, worauf ich gut was ich gut für vermeiden möchte und nicht erleben möchte, setze ich die auch noch auf. Und dann ganz einfach gebe ich das trockene Laugepulver dort hinein, mische es mit dem Wasser. Und ganz wichtig dabei ist auch, dass man immer das Pulver in die Flüssigkeit rührt und niemals das Wasser oder die Flüssigkeit in das Laugenpulver. Weil es entsteht eine thermische Reaktion, vielleicht sieht man es nach einer Weile, dass wie so Dampf hochkommt. Es wird unwahrscheinlich warm. So, das habe ich auch beiseite gepackt. Ihr habt gesehen, ich habe es auch ein bisschen Abstand gestellt. Einfach so, dass ich es nicht direkt unter meine Nase habe und die Dämpfe einatme. Okay, das können wir beiseite legen. Das ist geschafft. Ich habe den Topf jetzt in einen anderen Topf mit kaltem Wasser gestellt. Wenn ich zu Hause bin, mache ich zum Beispiel einfach nur ins Küchenabwaschbecken. Lass es dort stehen, sodass niemand drankommt. Und der Grund, warum ich es in kaltes Wasser gestellt habe, ist, damit es kühler, schneller abkühlen kann. Weil, wie gesagt, die Temperaturen werden ziemlich hoch davon, so um die 90 Grad. Und das müssen wir jetzt ein wenig runterbringen, deswegen in kaltes Wasser. Wenn man zu Hause ist, kann man es auch einfach beiseite stellen. In der Zwischenzeit schneidet man den Salat fürs Mittagessen oder macht irgendwas anderes. Also es ist nicht, dass man daneben stehen muss und jetzt warten muss. Worauf warten wir nun? Auf die Temperaturen, dass sie zu einem bestimmten Punkt kommen. Die Temperatur von sowohl Öl als auch Lauge sollte zwischen 37 und 51 Grad sein. Warum? Damit chemische Reaktion stattfinden kann. Und die beiden Flüssigkeiten sollten nicht mehr als 5,5 Grad voneinander entfernt sein. Ich sehe jetzt ein paar besorgte Gesichter und das ist normal. So sah ich auch beim ersten Mal aus. Ich dachte, jetzt reden wir hier schon über schädliche Substanzen und dann kommt hier jemand an mit Lauge, was ätzend ist und schädlich. Was soll das? Ich habe nachgeforscht und nachgeforscht. Man kann Seife nicht ohne Lauge machen. Selbst die Bibel spricht in Malachi vom Laugenwäscher. Es ist einfach nötig, um das Öl verseifen zu können. Seife muss also mit Lauge gemacht werden. Was geschieht dort? Als ich mir mal chemisch angeschaut habe, habe ich es auch besser verstanden. Jedes Fett besteht aus einem Glycerin, Rückgrat quasi, und hat die Fettsäuren da dran gebunden. Sobald Lauge mit irgendwas in Kontakt kommt, versucht es, die Dinge aufzulösen und zu zerkleinern. Das macht es auch mit dem Fettmolekül. Es spaltet die Fettsäuren ab, die Lauge, und verbindet sich mit diesen Fettsäuremolekülen und bildet ein komplett neues Molekül, nämlich eine Art von Salz. Und dann ist es total unschädlich, weil es ist nicht mehr die ursprüngliche Lauge, sondern jetzt ist das Seifensalz. Und das Glycerin schwimmt dann einfach in der Seife frei herum. Glycerin ist dafür bekannt, dass es ein Feuchtigkeitsspender ist. Und deswegen ist es ganz toll, wenn wir in der selbstgemachten Seife auch das Glycerin noch enthalten haben. Denn all die Seifen, die wir normalerweise kaufen können, dort wird bei der Seifenherstellung schon das Glycerin entzogen von der Seife, weil es schön teuer verkauft werden kann an die Kosmetikindustrie. Und deswegen haben viele Leute die Beschwerde, dass wenn sie sich mit Seife waschen, dass ihre Haut hinterher so trocken ist, dass sie sich eincremen müssen. Vielleicht ist uns das allen irgendwo bekannt. Bei selbstgemachter Seife ist das nicht so. Spannend, interessant. Also gut, Seife wird mit Lauge hergestellt, aber im Endprodukt der richtig vollständigen Seife befindet sich keine Lauge mehr, weil es ein total anderes Molekül geworden ist. Okay, sind wir bereit, die Temperaturen zu prüfen? Ich nehme es mir einfach mit nach vorne, dass ich nicht hin und her laufen muss. Schauen wir mal, was die Temperaturen sagen. Ich sage die Temperatur an und ihr sagt mir, ob es schon okay ist oder nicht. Also gut, unsere Natronlauge hat eine Temperatur von ist noch fleißig am Steigen, deswegen warte ich noch einen kurzen Moment. Okay, 45 Grad. Das geht? Ich sehe viele Leute nicken. Okay, wunderbar. Das heißt, die Temperatur wäre bereit. Jetzt schauen wir uns die Öle an, was die uns sagen. Die Öle sind 34 Grad. Zu viel Unterschied und auch zu niedrig. Fängt ab 37 Grad an, ist leicht zu merken, weil es Körpertemperatur ist. Deswegen werde ich es einfach nochmal auf die Herdplatte kurz stellen, um es ein bisschen warm zu machen. Okay, das lassen wir also ruhen. Wir haben viel, worüber wir sprechen können, was wir in der Zwischenzeit auch tun werden. Die Substanzen sind fertig oder fast fertig. Wo machen wir nachher unsere Seife reingießen? Weil es ist ja flüssig. Was können wir als Seifenform verwenden? Man muss nicht irgendwo extra hingehen in ein Spezialgeschäft und viel Geld ausgeben. Einfach schauen, was befindet sich im Müllbehälter. Dort kann man zum Beispiel Milch-Tetra-Packs verwenden. Man kann Joghurt, Margarine, was auch immer für Becher verwenden. Man kann Brotbackform nehmen, diese Muffinform kann man verwenden, Schuhkartons, ach, es ist dem einfach überhaupt keine Grenze gesetzt. Mein Mann ist ein Zimmermann und hat daher diese nette Seifenform aus Holz gebastelt, wo man zweimal Seife drin machen kann. Und da passt genau das Rezept rein, was wir heute machen werden. Ganz wichtig ist nur, dass wenn man eine Seifenform herrichtet, dass man sie auch auslegt, entweder mit einem Müllsack oder noch besser, wenn man Backpapier hat. Sonst kann es sein, dass es zu doll am Rand klebt und man es nicht wieder rauskriegt. Und das wäre äußerst schade. Bei Plastik ist das kein Problem, da geht es normalerweise recht leicht raus. Aber alles, was Metall, Holz, Pappkarton ist, das möchte man doch auslegen. Ganz wichtig auch, wenn man Seife mischt und herstellt, keine Aluminiumgeschirrteile verwenden, kein Zinn oder Eisenpfanne oder irgend solche Sachen, weil das Metall sonst angreift. Und das wollen wir nicht. Okay, unsere Seifenform haben wir also auch bereit. Eine ganz neckische Seifenform ist auch, wenn man eine Trinkflasche nimmt, dort den Hals einfach abschneidet, die Seife reingießt, dann hat man runde Seifenstücke und das unterste Stück hat meistens sogar ein nettes Muster vom Boden der Flasche. Also ganz einfach, gibt für niemanden Entschuldigung, wir finden alle was zu Hause, was wir nehmen können. Was können wir noch in Seife reinmachen? Wie sieht es aus mit... Okay, was können wir noch in Seifen reintun? Kräuter wird gerade gesagt, ja. Farbe, wir wollten genau Farbe ansprechen. Ich habe nur ein Beispiel hier mal mit, aber wer kennt dieses gelbe Pulver? Kurkuma, genau. Nicht nur nett zum Reisfärben oder Pasta, sondern auch ganz toll, wenn man gelbe Seifen herstellen kann, möchte. Für rote Seifen, so rot-orange Seifen, kann man zum Beispiel Paprikapulver verwenden. Für grüne Seifen, Spirulina, Chlorella, Gerstengraspulver, das kann man gut dafür verwenden. Ich habe vor kurzem auch gelesen, dass man Beinwell, Petersilie und dergleichen für einen grünen Farbton verwenden kann. Dann für Ingwer. Für Farbe habe ich es noch nicht ausprobiert, würde wahrscheinlich so einen leicht bräunlichen Ton machen. Aloe Vera, da kommen wir noch gleich zu. Wir bleiben noch kurz bei den Farben. Was kann man noch? Für Braun kann man angefangen über Zimt, Karob, Kakaopulver, was auch immer verwenden. Man kann für eine schwarze Seife auch herstellen mit Holzkohlepulver. Klingt vielleicht sehr ungewöhnlich und man denkt, ach, ich möchte doch sauber werden und nicht mich jetzt noch damit schwarz einschmieren. Aber man wird nicht schwarz und die Dusche oder Wanne auch nicht. Aber es ist eine ganz tolle Seife. Im Moment bei uns in Australien ist das der Renner, weil es auch hilft, Hautunreinheiten zu entfernen. Also auch eine ganz nette Seife. Für Farben noch ein Tipp, weil man Pflanzen gern verwendet. Das ist eine pure Ringelblumensalbe, Seife. Einfach mit frischen Ringelblumenblüten, die das einen herrlichen Gelbton geben. Auch Karottensaft kann man nehmen für einen leicht orangen Farbton. Also ihr seht, es gibt dort unendliche Möglichkeiten. Ich sehe bei euch schon wieder so Ideen aufspringen und euch mal zusammentun. Dann, was ist mit Duftstoffen? Man kann viele künstliche Duftstoffe für Seifen machen kaufen. Ich persönlich habe mich dazu entschieden, wenn ich schon Seife selber mache, dann ganz natürlich, entweder oder. Und ich verwende einfach ätherische Öle. Lavendel ist etwas schön Beruhigendes am Abend. Pfefferminz, Eukalyptus, so diese frischen Düfte sind mehr belebend und gut für eine Morgendusche. Solche Zitrusöle wie Orange sind ganz toll, wenn man sehr fettige Haut oder Haare hat. Teebaumöl ist sehr gut für Rasierseifen. Falls es da zu irgendwelchen Schnittwunden kommt, wirkt es gleich desinfizierend und so weiter. Einfach nur als paar Tipps und Ideen. Für das Rezept, was dort aufgeschrieben ist, nimmt man 20 Milliliter an ätherischem Öl. Das sind 4 Teelöffel. Auch bei den meisten Farben wie Holzkohle, Spirulina und so weiter ist es 4 Teelöffel an Pulver, was man hinzufügt. Dann wurden schon andere Tipps gegeben. Kräuter, Blüten, ob das nun Rosenblüten, Lavendelblüten, Ringelblumenblüten sind, ob es Pfefferminze ist, was auch immer man mag, man kann es hinzufügen. Hier zum Beispiel eine mit Ringelblumenblüten. Ich mache gerne auch Seifen, die zum Beispiel gemahlenen Haferflocken einfach in der Kaffeemühle fein gemahlen oder gemahlene Mandeln hinzufügen, weil das einen besonderen Peeling-Effekt gibt. Sehr gut also, um alte Hautschuppen zu entfernen. Dann kann man auch Bienenwachs und Honig hinzugeben für eine Bienenseife. Wenn man gerne Peelingseifen hat, die besonders stark sind, kann man auch Mohn hinzufügen. Das hat die kleinen Kügelchen dann. Diese Seife ist sehr gut geeignet, wenn man viel im Garten arbeitet, besonders dreckige Hände hat. Macht die Hände wunderbar sauber. Mohn, ja. Dann Aloe Vera, wir nehmen das von unseren eigenen Pflanzen, kratzen das Gel raus, mixen es kurz und mischen das unter die Seifen drunter. Man kann pürierte Avocaden, Gurken, was auch immer man mag und wozu man Lust hat, drunter mischen. Wenn es in kleinen Mengen ist, ja, man sagt, für das Rezept, was da draufsteht, eine Vierteltasse an Zusätzen kann man hinzugeben. Was kann man noch dazu geben? Aber ich glaube, das sind schon ordentlich ein paar Ideen, die uns zum Nachdenken bringen. Also bei diesen Seifen, was ich gerade erwähnt habe, da habe ich noch kein Mindesthaltbarkeitsdatum entdeckt. Die einzige Seife, von der ich bisher gehört habe, die mal schlecht geworden ist, ist von einer Freundin, die statt Wasser hat sie Zitrusfrüchte gemixt, sodass es wie so ein Püree war und das zum Seifenmachen genommen. Und da wurde dann nach einer Weile die Seife ranzig. Aber das ist dann halt schon sehr viel. Ja, statt Wasser kann man zum Beispiel Tees nehmen, Kräutertees. Man kann auch Ziegenmilch nehmen, wer gerne Ziegenmilch, Schafsmilchseifen hat. Also auch da sind keine Grenzen gesetzt. Mein lieber Mann kümmert sich darum, dass die Temperaturen stimmen. Das sind einfach so ein paar Ideen. Und da gibt es keine Grenzen für die Fantasien und Dinge, die man gerne hat. Man kann auch verschiedene Muster dazu machen, zum Beispiel, wenn man gerne so ein Muster hier oben hat, kann man bei der Seife nachher ganz einfach mit einer Gabel oder einem Messer ein bisschen hin und her, sobald die Seife etwas dicker wird und hat dann so ein schönes Schlängelmuster drauf. Wer gerne irgendwelche Stücken in der Seife hat, besonders Kinder haben das sehr gern, da nehme ich einfach alte Seifenreste, hack die klein oder würfel diese und mische das dann in die Seifenmasse drunter. Und schon hat man nette Stückchen drunter und einfach mal was Abwechslungsreiches. Dankeschön, es schaut so aus, als wenn die Temperaturen bereit sind. Das ist Teamwork. Dankeschön. Ja? Okay. Checken wir es mal, was es sagt. mit Rote Beete? Gute Frage. Rote Beete, das ist Farbe, deshalb, weil der pH sich verändert durch die starke Lauge. Wie zum Beispiel, wenn man Zitronensaft in Rotkohl hineingibt, verändert es die Farbe. Rote Beete wird deswegen braun. Ich habe auch mal eine Freundin gehabt, die hat versucht, eine rosa Seife mit pürierter Wassermelone zu machen. Die wurde dann orange. Also es kann sehr überraschend werden, das Endprodukt. Okay, dies ist jetzt 40 Grad. Das geht also noch laut unseren Temperaturvorgaben. Und jetzt schauen wir das Öl nach. Johannisbeere habe ich noch nicht ausprobiert, aber ich würde annehmen, dass auch das die Farbe verändert. Für Rottöne habe ich Paprika bisher als das Beste angesehen. Oder wenn man das bekommen kann, hier in Deutschland, rote Heilerde. Heilerde gibt es ja auch die verschiedensten Farben. Grün, rosa, rot. Muss man nachfragen. Okay, die Temperaturen sind jetzt ein bisschen hoch. 53. Warten wir noch einen Moment. Das ist, wie wir uns am Körper sauber machen können und reinigen können. Wie schaut es aus mit unserer Wäsche? Waschpulver ist ja auch ein großes Thema und lässt sich eigentlich sehr leicht auch selber machen. Das Rezept ist auch dort in den Unterlagen geschrieben. Für Waschpulver nehme ich einfach nur eine Kernseife und raspel diese mit einer Küchenreibe zu Seifenflocken. Macht das Sinn? Ein Stück Kernseife mit der Reibe zu Seifenflocken verarbeiten. Und dann gebe ich eine Tasse Waschsoda hinzu. Waschsoda ist ein natürlich vorkommendes Mineral, nennt sich eigentlich Natriumcarbonat. Findet man heutzutage in jeder Drogerie, wie zum Beispiel DM und dergleichen, wo man es bekommen kann zu einem sehr günstigen Preis. Und früher wurde es sehr, sehr viel verwendet. Eine Frau, die wir kennen, die aus Papua-Neuguinea kommt, dort aufgewachsen ist, ihre Mutter hat es dort sogar in den Busch bestellen lassen, um dort ihre Wäsche zu waschen und dergleichen. Es macht die Wäsche sauber und auch wirkt gleichzeitig als ein Wasserweichmacher. Das heißt, man spart sich den Weichspüler. Eine Tasse von diesem Pulver vermischen mit dieser geraspelten Seife und voilà, fertig ist das Waschpulver. Wer dann noch mag, kann natürlich ein bisschen Eukalyptus, Lavendelöl für einen Duft dazugeben. Und es ist sehr stark konzentriert, man braucht nur 2 Esslöffel pro Waschgang. Also es reicht für eine sehr lange Zeit. Wer lieber Flüssigseife verwendet, kann dieses Rezept auch in Wasser auflösen. Die Mengen sind in den Rezeptunterlagen angegeben und das dann zu einem Waschgel umbasteln quasi. Wer mag, kann sich hinterher das anschauen, mal schnuppern und dergleichen. Okay, wir checken wieder die Temperaturen. In der Zwischenzeit frage ich mal, wer denn schon von Waschnüssen gehört hat. Doch, etliche. Auch schon ausprobiert? Oh, okay. Ich persönlich finde die Waschnüsse ganz toll, weil sie natürlich wachsen. Das sind Riesenbäume, die im Himalaya-Gebiet wachsen. Und eigentlich sind das die Beeren von dem Baum, also nicht wirkliche Nüsse. Deswegen Leute mit Nussallergien müssen sich da keine Sorgen machen. Und jeder Baum gibt ungefähr 1 Tonne an Waschnüssen im Jahr. Es ist also erstaunlich, wenn man überlegt, dass alles dort wächst. Und ich muss mehr und mehr feststellen, dass Gott auf fast jedem Kontinent irgendetwas hat wachsen lassen, ein natürlicher Stoff, der zum Waschen verwendet werden kann. Asien ist es die Waschnuss, Amerika ist es die Yucca-Wurzel. Viele Indianer verwenden das, selbst zum Haare waschen und sind daher bekannt für ihr wunderschön glänzend schwarzes Haar. In Europa ist es das Seifenkraut, wo man die Wurzel verwendet und die enthalten Saponina, die auch sehr stark reinigend sind. Ich erzähle gleich weiter, aber ich habe gemerkt, die Temperaturen sind beide um die 48 Grad. Das ist für uns das grüne Licht. Wir können also beginnen. Was wollen wir jetzt tun? Wir nehmen die 2 Flüssigkeiten und wir werden die Lauge in das Öl mischen. Und ich habe dazu einen Stabmixer hier. weil mit dem Stabmixer dauert es nur ein paar Minuten, wogegen, wenn ich einen Schneebesen nehme, dauert es mehrere Stunden. Insofern ist ein Stabmixer eine gute Angelegenheit, wenn man nichts anderes hat. Auf dem Rezept ist geschrieben, wie es mit dem Schneebesen auch geht, aber ich warne euch, es dauert Stunden. Deswegen machen wir es ganz schnell. Okay. Thermomix. Ich habe eine Freundin, die hat es auch schon im Thermomix gemacht, ja. Mhm. Da konnte sie dann abwägen, aufwärmen und mixen, alles gleichzeitig, ja. Denn die Frage, kann ich meine Küchenutensilien dafür verwenden? Ja, ich habe auch so damit angefangen, selbst mit einem Thermometer, das ja nicht selbstverständlich zu finden ist, da habe ich mit einem Fieberthermometer und Badethermometer angefangen. Was auch immer man hat, oder ein Einwegthermometer, dies ist ein Bratenthermometer, was ich nur zum Seifemachen verwende. Und die ganzen Töpfe, Stabmixer und dergleichen, man wäscht es einfach gut unter fließendem Wasser ab und kein Problem. Das geht wunderbar. Okay, ich werde das jetzt mischen und ich kann es jetzt leider nicht so zeigen. Ich werde es nachher beim Eingießen zeigen. Sobald ich anfange, es zu mixen, verwandelt es sich in eine milchige Substanz. Das zeigt, der Verseifungsprozess findet statt. Und das ist, was wir erreichen wollen. Es schaut jetzt aus langsam wie so eine Milchpudding. Was wollen wir erreichen mit dem Mixen? Wir mixen jetzt so lange, bis es eine puddingartige Konsistenz erreicht. Das heißt, es fängt an, dick zu werden. Ihr seht, ich verwende ziemlich große Töpfe. Bedenkt, wie zum Beispiel bei dem Laugentopf war nur so viel Flüssigkeit drin. Auch hier ist der Topf nur halb voll. Ich nehme einfach lieber größere Gefäße, sodass ich sicher gehen kann, dass es nicht zu stark umher spritzt. Okay, es fängt schon an, ganz leicht anzudicken, aber wir wollen es fertig. Langsam fängt es an, dick zu werden. Sobald ich merke, es wird puddingartig, das ist der Zeitpunkt, darf ich bitte um Ruhe bitten, das ist der Zeitpunkt, wo ich dann ätherische Öle, Farbe, Kräuter hinzufügen kann. Dann ich werde jetzt einfach nur Naturseife machen, nichts hinzufügen. Wenn ich die Zusätze dazu gebe, dann mixe ich noch ein bisschen länger, um es gut zu vermischen. Und letztendlich weiß ich, dass die Seife bereit ist zum Eingießen, dass wenn ich den Stabmixer hochhebe, dass er Spuren auf der Oberfläche der Flüssigkeit hinterlässt. Weiß ich, die Seife ist bereit. Wunderbar, jetzt habe ich diesen Punkt erreicht, wo die Seife oben die Spuren hinterlässt. Das habe ich ja gerade also schon gesagt, wenn es anfängt so dick zu werden, dass es puddingartig ist, dann gibt man all die anderen Farben, Düfte, Kräuter, was einem einfällt, noch dazu. Okay, wunderbar. Das heißt, wir können die Seife in unsere Seifenform gießen. Und da kann dann jeder ein bisschen sehen, wie es jetzt schon aussieht. Könnt ihr es sehen, dass es jetzt so gelblich-weißlich ausschaut? Einmal, als ich das mit den Studenten im TGM durchgenommen habe, haben wir Vanilleöl und Kokosflocken hinzugegeben für einen Peeling-Effekt. Oh, das sah und roch wie Vanillepudding, einfach köstlich. Aber so köstlich, dass wir ein Schild daran machen mussten. Bitte nicht essen, das ist Seife. Auch bei uns zu Hause, wo wir die Seifen lagern, wenn da irgendwelche kommen, die sagen, was duftet hier so gut? Das ist einfach, macht Spaß und Freude und gibt auch Gelegenheiten, anderen etwas mitzuteilen. Wunderbar, die Seife ist unsere Form, in der Form. Wir leben alle noch, trotz Lauge und drum und dran. Was kommt jetzt? Ich stecke die Seife einfach mit einem Brettchen oder einem Stück ab und gebe dann ein Handtuch oder eine alte Decke rüber. Warum? Weil wir wollen die Wärme in der Seife noch ein bisschen bewahren. Es wird sogar noch mal wärmer, weil dieser Verseifungsprozess, der jetzt stattfindet, bringt die Seife richtig zum Heißwerden noch einmal. Und wir wollen das unterstützen, damit die Seife komplett und vollständig umgewandelt wird. Dann, nach 24 Stunden ist es soweit, kann die Seife aus der Form genommen werden, auf einem ganz normalen Küchenbrett und Brotmesser oder irgendeinem guten, glatten, scharfen Messer kann es dann in die Seifenstücke geschnitten werden. Dann ist die Seife noch nicht bereit zum Verwenden. Die Seife muss reifen, und zwar 4 bis 6 Wochen. Das heißt, gut vorausplanen. Ich gebe es ganz ehrlich zu, ich bin ziemlich ungeduldig, wenn es dazu geht. Nicht nur, dass ich immer luschere zwischendrin, aber ich mag die Seife auch gerne mal vorher ausprobieren, nach dem Schneiden schon. Funktioniert schon wunderbar, aber die Seife ist doch noch recht weich, das heißt, löst sich viel schneller auflösen. Durch den Reifungsprozess verdampft noch etliches an Wasser, die Seife wird härter. Plus, die Seife ist noch ziemlich harsch am Anfang. Wenn ich sie jetzt morgen schon verwenden würde, würde ich merken, dass meine Haut sich sehr trocken hinterher anfühlt. Deswegen 4 bis 6 Wochen ruhen lassen, dann ist die Seife mild, der Verseifungsprozess abgeschlossen und die Seife hält auch länger. Aber es lohnt sich. Dieses Rezept, was draufsteht, ergibt 13 bis 15 Seifenstücke. Das reicht also schon für eine gewisse Weile dann. Und wenn man einmal anfängt, mag man auch nicht mehr stoppen.
Wenn man jetzt Duschgel machen wollte, müsste das ja nur flüssiger machen,
oder? Das geht leider nicht ganz einfach, aber was man tun könnte, ist, dass man die Seife wieder raspelt. Und wenn ich mich recht erinnere, ist es ein Teelöffel bis ein Esslöffel, kommt auf die Öle drauf an, die man verwendet, an Seifenflocken, die man dann mit einer Tasse heiß Wasser vermischt, auflöst und sich dann abkühlen lässt. Dann hat man wie so ein Duschgel oder also Seifengel, Flüssigseife. Wenn man Flüssigseife von Anfang an herstellen möchte, verwendet man statt Natriumhydroxid Kaliumhydroxid. Das macht Flüssigseife, ist schwerer zu bekommen, kostet auch mehr und der Prozess der Seifenherstellung ist auch viel komplizierter. Von daher habe ich mich bis jetzt auch noch nicht dran gewagt, aber steht auch schon auf meiner Liste. Wenn man Seife zum Haarewaschen machen möchte, das Rezept habe ich jetzt leider nicht auf den Handout mir drauf, kann man einen Anteil Rizinusöl im Rezept verwenden und Rizinusöl ist eine wunderbare Shampoo-Seife, im Englischen Castor Oil. Gut, noch jemand besondere Fragen zum Thema Seife oder wollen wir weitermachen? Wir können auch hinterher noch sprechen und Fragen stellen, wenn da sind, über Seifen. Ja, vielleicht ganz kurz unsere E-Mail-Adresse geben für diejenigen, wenn noch Fragen da sind. Ach, die brauche ich nicht erwähnen, die sind in den Unterlagen. Ich glaube auf Seite 2, ganz klein, aber sie steht drauf. Okay, ich erwähne es doch einmal ganz kurz. Unsere E-Mail-Adresse ist benjanmelt, das ist benjanmeldt, dann das @-Zeichen und dann Gmail, gmail.com. Okay. Wir sind fast fertig. Noch einmal ganz kurz zurück zu den Waschnüssen. Was kann man alles Tolles mit den Waschnüssen machen? Man kann sie sehr gut zum Wäschewaschen verwenden. Außer bei weißer Wäsche vergraut es sehr leicht. Da würde ich dann empfehlen, auch einen Löffel Soda mit ins Waschfach zu geben, einfach um die weiße Wäsche aufzuhellen. Ich nehme 4 Waschnüsse, gebe sie in ein Baumwollsäckchen oder einem Socken, was auch immer man zu Hause hat, und schmeißt es mit in die Waschmaschine.
Ohne Waschpulver.
Man kann sie zerdrücken, aber ich habe sie bis jetzt dann immer so verwendet. Also das selbstgemachte Waschpulver habe ich festgestellt, dass es auch wunderbar Flecken entfernt. Ja, Oder halt ein Stück Kernseife, wenn man hat. Manchmal nehme ich auch nur ein ganz normales Seifenstück und ich finde, es funktioniert wunderbar. Gut, zurück zu den Waschnüssen. Wenn ich diese rubbeln würde zwischen den Händen unter fließend Wasser, würde unwahrscheinlich viel Schaum schon daraus kommen, weil 12% Saponin sind in diesen Waschnüssen enthalten. Auch nach einem Waschgang kann man die wieder trocknen und 3 bis 4 Mal insgesamt verwenden. Ob man sie noch ein weiteres Mal verwenden kann, stellt man ganz leicht fest, indem man die noch feuchte Waschnussschale zwischen den Fingern drückt. Und wenn da so kleine Bläschen, Schaumbläschen noch rauskommen, weiß man, aha, es sind Saponine enthalten, ich kann es noch einmal verwenden. Wenn sie dann wirklich aufgebraucht sind, auf den Kompost und das war's. Ich finde es sehr schön, weil es gut ist für uns Menschen, aber auch für die Umwelt. Waschnüsse kriegt man heutzutage auch in Supermärkten, in Drogeriemärkten wie DM und so weiter. Norma. Ich mache auch sehr gerne Flüssigseife mit den Waschnüssen. Dazu nehme ich, gut zuhören, wer es aufschreiben möchte, 6 Waschnüsse auf 1/2 Liter Wasser und köchel diese für 20 Minuten. 6 Waschnüsse, 1/2 Liter Wasser, 20 Minuten köcheln. Das wird dann durch ein Sieb gegeben und ergibt solch eine Flüssigkeit. Ziemlich wässrig, aber funktioniert gut. Selbst wenn ich viel mit Ölen arbeite, beim Seifenmachen und dergleichen, hilft es, das Fett aufzulösen. Die Flüssigkeit kann man auch statt Waschpulver oder Waschnüsse verwenden, 100 ml in die Wäsche mit dazu gibt. Ich verwende es auch manchmal, wie gesagt, um Geschirr abzuwaschen. Zum Körperwaschen, gerade die Leute, die Seifen nicht vertragen oder eine Alkali-Unverträglichkeit haben, da funktioniert Waschnussflüssigkeit sehr gut. Im asiatischen Bereich wird viel Haare waschen mit Waschnüssen durchgeführt. Man kann es zum Autoputzen, Teppich schrubben, Hund waschen, nehmen, also alles. Es gibt dort keine Grenzen, es ist wunderbar. 6 Waschnüsse auf 1/2 Liter Wasser, 20 Minuten köcheln.
Okay. Waschnüsse ganz nass oder klein nass?
Egal, also durchs Köcheln kommt das sehr gut raus. Also muss man jetzt nicht extra zerkleinern.
Du hast auch zum Putzen benutzt?
Ja, zum Putzen kann man es auch verwenden. Also funktioniert wirklich wunderbar. Und ich habe so gern, wenn ich nicht zig Sachen im Badeschrank habe, sondern so gewisse Grundmaterialien, die ich verwenden kann. Dadurch, dass es natürlich ist, kann auch schlecht werden. So nach 2 Wochen merkt man, fängt es an, wie Essig zu riechen. Dann weiß man, oh, okay, jetzt ist es langsam vorbei. Deswegen kann man es auch, das habe ich gerade vor kurzem von einer Frau gehört, die es in Eiswürfelbehälter einfriert und dann, wenn sie es braucht zum Wäschewaschen, einfach 3 davon nimmt und mit in die Wasch schmeißt. Also man muss nur erfinderisch sein und schon findet man Lösungen. Zum Händewaschen kann man es auch nehmen, ja. Es ist halt sehr flüssig. Da kann man denn, das zum Beispiel ist eine Schaumflasche, bin mir nicht hundertprozentig sicher, wo man es in Deutschland bekommt, eventuell in Apotheken nachfragen. Mal schauen, ob das jetzt, da kommt es jetzt noch flüssig raus. Aber es gibt Schaumflaschen, wo es dann wie so ein dicker Schaum rauskommt. Oder Sprühflaschen geht auch, weil sonst ist es halt sehr flüssig und rinnt einem durch die Hände durch. Manche haben es auch schon angedickt mit etwas Speisestärke. Und wie gesagt, man muss nur kreativ sein. Gut. Wer Fragen hat, wir können hinterher gerne noch sprechen. Wir wollen einfach nur noch schnell durchflitzen durch die anderen Dinge, die wichtig sind. Im Sommer ist besonders die Mückenplage manchmal unerträglich. Da gibt es ein Rezept in den Unterlagen für ein Mückenspray. Da nimmt man nur einfach eine kleine Sprayflasche, die man hat, füllt Wasser hinein, die genauen Angaben sind draufgeschrieben, deswegen erwähne ich sie jetzt nicht, und gibt gewisse ätherische Öle hinzu, wie zum Beispiel Lavendel, Eukalyptus, Zitronellöl und dergleichen. Das Schöne ist, dass es nicht nur gut ist, um Mücken loszuwerden, auch bei Läusen, Flöhen und dergleichen hilft es sehr gut. Bevor man es verwendet, einfach kurz schütteln, weil die ätherischen Öle sich sonst oben absetzen und funktioniert so gut. Ich persönlich bin von Mücken sehr begehrt, leider. Habe schon alles Mögliche ausprobiert, bis hin zum ganz starken Tropeninsektenspray, was nichts gebracht hat, außer dass ich Haut bekommen habe. Aber dieses natürliche Insektenspray funktioniert, nicht nur für Menschen, auch für Pferde, Hunde und so weiter. Für den Winter, da brauchen wir wieder ganz andere Sachen, zum Beispiel Lippenbalsam. Da werden die Lippen schnell spröde. Da gibt es ein Grundrezept für. Das besteht aus pflanzlichen Ölen, die mit dem Wachs angedickt werden. Ich werde auch nicht den Prozess jetzt ansprechen, da steht da genügend drauf. Und dieses Rezept kann auch sehr gut als Vaseline-Ersatz verwendet werden, also als Salbengrundlage für andere Dinge. Zum Beispiel kann man dann auch, indem man in dem Öl, zum Beispiel das Olivenöl, Kräuter einlegt, Kräutersalben, Ringelblume, sehr gut für Hautprobleme. Beinwell, sehr gut für Gelenkbeschwerden. Man kann ätherische Öle wie Eukalyptus, Pfefferminz hinzufügen, dann hat man ein Erkältungsbalsam und. Also nicht nur gut für die Lippen, sondern wo auch immer man es anwenden mag. Und auch geeignet als Möbelpolitur, als Schuhputzmittel oder sogar auch als Haarwachs. Ist das nicht toll? Ein Rezept, zig Anwendungen. So soll es sein. Bienenwachs würde ich am ehesten beim lokalen Imker fragen. Da kriegt man es meistens recht günstig. Ansonsten müsste man in der Ecke nachfragen oder im Internet schauen, wo man es herbekommen kann. Dieses Rezept ist auch ganz toll für Leute, die sehr raue, rissige Hände haben. Es wirkt wirklich sehr gut für diese Sachen. Ich persönlich merke, dass mir ist es zu fettig. Meine Haut nimmt das Öl nicht so schnell auf und ich kann dann für die nächste halbe Stunde nichts anfassen, wenn ich Spuren hinterlassen will überall. Da nehme ich dann gerne eine Wasseröl-Emulsion, eine Creme, eine Lotion, die also dann halt mehr weiß ausschaut und das, was sich schneller einsaugt in die Haut. Bienenwachs bindet sich nur mit Öl. Deswegen ist es nicht gut für Wasseröl-Emulsionen. Da braucht man dann ein spezielles Wachs. Ich habe hier mal Bienenwachs und das Emulsionswachs. Das schaut weiß aus und wird aus Pflanzenölen hergestellt. Kokos, Soja, Palmöl und so weiter. Da kann man sich informieren bei der Quelle, wo man es herbekommt. Ich habe noch nicht ganz genau herausgefunden, wo man es bekommt. Habe von einer Apothekerin gehört, dass man ruhig in der Apotheke nachfragen kann. Und auch dann wahrscheinlich im Internet bei Naturkosmetik versenden oder die Seifenzutaten verkaufen. Wer mag, kann gerne hinterher mal ausprobieren und testen. Soweit dazu. Was steht uns noch? Zähneputzen. Gehört ja zum Alltag dazu. Was kann man für Zahnpasta verwenden? Da gibt es auch ein Rezept, was ich aus dem Buch von einem natürlichen Zahnarzt rausgenommen habe. Das basiert auf Natron. Natron ist auch im Großmutters Haushalt noch bekannt. Es ist auch eine natürliche Substanz, Natriumbicarbonat, eine leicht basische Substanz, die sich auch in unserem Blut als pH-Buffer befindet. Das macht die Zähne sauber, weiß und hilft auch mit Mundgeruch. Man kann auch Meersalz, fein gemahlenes Meersalz darunter. Ich persönlich nehme gerne Kreidepulver, was auch als Calciumcarbonat bekannt ist oder auf natürlichen Zahnpasten draufsteht, weil es sehr milde ist, total geschmacksfrei ist. Und das kann man, wenn man mag, als Zahnpulver verwenden, Zahnbürste reintippen und damit die Zähne bürsten. Oder wer es mag, lieber mit Wasser verrühren und dann in eine Paste verrühren. Wer es gerne süß mag, kann noch ein bisschen Stevia-Pulver unterrühren. Man kann dann natürlich auch wieder einen Tropfen Pfefferminz, Zitronenöl oder was auch immer man gerne hat mit reingeben. Und dann macht es auch nichts aus, wenn man mal was runterschluckt davon. Eine Freundin von mir mit 3 Kindern wollte dies unbedingt ausprobieren. Familie war sich aber nicht sicher, wie ihre Familie darauf reagiert. Dann hat sie aus der Küche so eine Spritztüte, so einen Spritzbeutel genommen, die Zahnpasta dort hinten reingegeben und in eine alte Zahnpastatube hineingedrückt. Die Kinder haben es nicht bemerkt und sie haben es gemocht von Anfang an. Man muss auch, da kommen wir wieder zum Thema zurück, kreativ sein. Das Letzte, was wir ansprechen wollen, ist das Deodorant, was 24 Stunden plus wirkt und sehr leicht herzustellen ist. Ganz einfach, aus gleichen Anteilen Speisestärke. Und da gibt es ja Weizen, Mais, Kartoffel, Tapioca-Stärke, was auch immer man gerne hat. Weizen und Mais, da würde ich besonders empfehlen, darauf zu achten, dass es biologisch ist, weil da doch gentechnisch viel verändert wird. Und ein Anteil Natron, in Deutschland wird es meistens als Kaisernatron verkauft. Bin mir nicht sicher, wie es da in Österreich ausschaut, aber man kann einfach nachfragen nach Natron. Gleiche Anteil miteinander vermischen. Einige Leute nehmen es einfach als Puder, so wie Babypuder, wenden sie es an unter den Arm. Ich persönlich mische es gerne noch mit etwas weichgemachtem Kokosfett, sodass es wie eine Knetpaste wird. Und gebe das dann in einen alten Deo-Stick hinein und verwende das. Funktioniert einwandfrei. Man kann auch da wieder einen Tropfen ätherisches Öl hinzufügen, wenn man mag, für etwas Duft, Lavendel, Eukalyptus, was man gerne hat. Und fertig ist das Deo. Auf den Unterlagen steht drauf, dass manche etwas sensibel reagieren auf das Natron. Da kann man dann den Stärke antönen und weniger Natron verwenden und es funktioniert immer noch gut. Wieso? Natron ist desodorierend. Manche haben es auch im ein Schälchen, um dort die Gerüche zu entfernen. Genauso wirkt es auch bei uns Menschen. Und Stärke zieht Flüssigkeit an. Also es nimmt den Schweiß auf, im geringen Maße, aber doch immerhin etwas und desodorierend. Ganz toll. Eine Frau, die MS hat und deswegen sehr stark darauf achtet, womit sie in Berührung kommt, hat gesagt, ich habe alles ausprobiert, die teuersten, natürlichsten Deodorants und dies und jenes, hat alles nicht funktioniert. Dieses einfache Ding getan. Sie war so begeistert, hat sich so gefreut, endlich was Natürliches gefunden zu haben, was sie selber herstellen kann und was auch wirklich wirkt. Soweit dazu. Ich möchte nur ganz kurz noch zwei Putzmittel erwähnen. Kaisernatron an sich selber ist schon ein ganz tolles Putzmittel. Ich habe es in einer Babypuderflasche drin. Und wenn ich das Waschbecken putze, gebe ich einfach ein paar Spritzer da drauf und mit einem Schwamm putze damit das Waschbecken. Es wirkt ganz leicht so schleifend, ohne aber die Oberfläche zu zerkratzen. Das heißt, es entfernt Belege, Kalk und so weiter. Das pure Pulver, ja, nur das pure Pulver. Einfach davon etwas.
Und einen Topf mal gespült lassen und damit immer auskochen. Das wird auch schön sauber.
Ja, genau, weil es auch sauber macht und den Geruch nimmt. Okay, das dazu und ein allerletztes. Noch einmal ganz kurz um Aufmerksamkeit möchte ich bitten. Ein Putzspray, was ein Altspray ist, auch das Rezept steht dort mit drauf auf der letzten Seite. Hälfte Essig, Hälfte Wasser in eine Sprühflasche füllen. Ein Tropfen Flüssigseife, wer mag, ein paar Tropfen ätherisches Öl. Gut schütteln und ich verwende es für alles. Spiegel, Fenster, Oberflächen, ob das in der Küche sind, im Bad, Toilette, reichen. Das steht da mit drauf. Es wirkt antibakteriell wegen dem Essig und wirkt aber auch gleichzeitig reinigend. Und es ist ganz toll, weil man es wieder für viele Dinge verwenden kann. Ich weiß, das war jetzt viel an Information, muss alles erstmal verdaut werden. Aber ich hoffe, dass es doch ein Motivationsstups war, auch nach Hause zu gehen, Dinge auszuprobieren. Und sagt es weiter, teilt es mit Nachbarn, Freunden, ladet sie ein und rührt die Seife zu Hause im Topf mit einer Gruppe an Leuten. Wir haben schon gehabt, dass junge Mädchen sich zusammengetan haben, Dinge gekauft haben und losgelegt haben oder es in der Familie aufgeteilt wird. Waschpulver, du machst Deo, du machst Seife und es macht so viel Freude. Ich hoffe, dass ihr ein bisschen angesteckt seid damit und dass es zur Gesundheit und zum Besten dienen kann und dass wir auch mit diesen Dingen Gott verherrlichen können.